neu dazugekommen, Jena oder auch Osmanstedt. Was können Sie dazu sagen?
Ja, Osmanstedt ist eine Veranstaltung auch im Rahmen dieser Tage der Geschichte. Ja, diese Programmlinie, die ich eben vorgestellt hatte, ist ja, sag ich mal, jetzt im näheren Umfeld Weimars noch, bieten wir also dort auch eine Veranstaltung an über die Umnutzung des historischen Getreidespeichers in Osmanstedt. Und dann gibt es aber in der Tat ja noch die andere Programmlinie, das Weimarer Rendezvous zu Gast in ... wo wir uns um Veranstaltungen eben in Thüringen und anderen Städten bemühen. Die erste hat sogar schon stattgefunden in Erfurt, die Veranstaltung im Haus Dacherröden, wo wir eine Veranstaltung zu Walter Benjamin im Angebot hatten in Kooperation mit den Partnern in Erfurt. Und vor uns liegen noch Veranstaltungen in Suhl, Jena und Gera, in Jena in Kooperation mit Jena Kultur und dem Thüringer Archiv für Zeitgeschichte, wo es eben auch um das Thema Ausreise aus der DDR, die Versuche, also die Heimat hinter sich zu lassen, Versuche in der Bundesrepublik eine neue Heimat zu finden, aber eben auch die Rückkehr nach Thüringen. Dann nach der Wiedervereinigung gehen wird, auch mit einem Erzählcafé verbunden, also wo auch Menschen eingeladen sind, ihre persönlichen Geschichten und Erinnerungen mitzubringen und darüber zu diskutieren. In Suhl haben wir eine Veranstaltung über den Umgang mit geflüchteten Migrantinnen in Thüringen seit 1990. Das hat ein bisschen den Hintergrund, das ist in der Nähe von Suhl, auch schon die allererste Erstaufnahmeeinrichtung Thürings direkt 1990 eröffnet hat. Und das auch historisch gerade etwas von einer Historikerin aus Jena aufgearbeitet wird. Da werden wir also uns auch über diese frühe Geschichte des Asylsystems, gerade auch verbunden mit dem aufbrechenden Rechtsradikalismus in den 1990er Jahren beschäftigen. Da auch eine sehr spannend zusammengesetzte Veranstaltung, auch mit dem ehemaligen Oberbürgermeister von Suhl, der ja lange dort sozusagen gemanagt hat, die jetzige Erstaufnahmeeinrichtung irgendwie in der Stadtgesellschaft irgendwie Bereitschaft für diese Erstaufnahmeeinrichtung herzustellen. Also da werden wir eine ganz, ganz spannende Diskussion haben, bin ich mir sicher. Die dritte Veranstaltung in Gera im Medienzentrum der Bundeszentrale für politische Bildung, die dort jüngst eröffnet hat, in den Gera Arkaden. Das ist eine Veranstaltung auch in Kooperation mit dem Thüringer Heimatbund, was sich bei unserem Motto natürlich aufdrängt, der dort eine Tafelausstellung in den Gera Arkaden zeigen wird über Thüringen, Land der offenen Heimaten, also wo auch dieser Begriff der Heimat nochmal thematisiert werden soll und gerade die Frage, wie Heimat in einer offenen Gesellschaft ausgestaltet sein kann und wie Migration auch nach Thüringen, aber auch aus Thüringen in die Welt unser Heimatverständnis in Thüringen geprägt hat. Also da wird es diese Ausstellung in den Gera Arkaden geben und eine Diskussionsveranstaltung dann eben zur Eröffnung dieser Veranstaltung im Medienzentrum der Bundeszentrale für politische Bildung.
Danke erstmal für diese Information, Herr Dr. Braune. Nun werden im Programm auch Podcasts angeboten, im letzten Jahr auch schon. Haben Sie so einen kleinen Überblick, wie diese Podcasts genutzt worden sind?
Wir sind gerade dabei, dieses Medium so ein bisschen für uns aufzubauen. Das hat den Hintergrund, dass wir als Geschichtsfestival, das nur einmal im Jahr stattfindet, was auch schon reichlich viel Arbeit ist, das Programm für eine Veranstaltung im Jahr zusammen zu bekommen, dass wir natürlich ein bisschen auch unter dem Jahr Wirkung entfalten wollen, sowohl was die Nachnutzung von Inhalten im Festival anbelangt, also wo es dann darum geht, dass wir einzelne Veranstaltungen aufzeichnen und dann im Podcast auch veröffentlichen können, aber eben auch in der Vorbereitung, dass wir sozusagen von Programmpartnern oder Menschen, die für das anstehende Motto in Frage kommen, eben schon Gespräche führen und da ein bisschen auf das Festivalmotto einstimmen können. Und ja, konkrete Zugriffszahlen kann ich jetzt an der Stelle gerade nicht nennen, aber wie gesagt, wir sind gerade dabei, das aufzubauen. Da braucht man etwas Atem sozusagen, bis das auch publik wird und die Menschen das wissen, dass es das gibt und auch nutzen können. Also da auch an der Stelle die herzliche Einladung bei dem Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens mal nach dem Weimarer Rendezvous mit der Geschichte zu suchen. Wir haben spannende Gespräche jetzt im Vorfeld, im Angebot, mit Hasko Weber beispielsweise, der auf seine Zeit am DNT in Weimar zurückblickt. Der ist jetzt gewechselt nach Cottbus und die Frage, ob man denn da in der Theaterwelt eine Heimat finden kann, hat er ein sehr persönliches Gespräch mit uns geführt. Ayman Kasawa, der schon lange den Ausländerbeirat in Weimar leitet, aber auch eine wichtige Person in der Organisation migrantischer Interessen in Ostdeutschland ist. Also er ist Geschäftsführer beispielsweise des Dachverbandes von Migrantenorganisationen in Ostdeutschland. Mit ihm haben wir ein Gespräch geführt. Und einige andere weitere Personen, die jetzt noch dazukommen werden. Kann man auch bis zum Festival immer mal schauen, was für Podcasts da noch
gut veröffentlicht wird. Das Anliegen des Festivals ist ja eigentlich, den Dialog vor Ort, ne, die Auseinandersetzung vor Ort an dem Tag zu machen. Und die Podcasts sind also nur für die, die vielleicht gern gekommen wären oder sich später da mal informieren wollen,
was da gewesen ist. Durchaus auch als Einstimmung zu einzelnen Veranstaltungen. Also wir haben beispielsweise ja diese Kooperationsveranstaltung mit dem zum Thema Flucht und Vertreibung nach 45 und gerade auch den Umgang mit Vertriebenen mit den Vertriebenen in Ostdeutschland. Und da habe ich beispielsweise schon ein Gespräch geführt mit Dr. Gundula Bavendam, die ist Direktorin des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die da Programmpartner bei uns sind. Also da kann man sich auch inhaltlich schon auf einzelne Veranstaltungen einstellen.
Herr Dr. Braune, nochmal zu den Modalitäten. Die Teilnehmer müssen sich zu den einzelnen Foren nicht anmelden und es gibt also auch keine Forderung nach Eintrittsgeldern. Ist das so geblieben?
Also es bleibt auf jeden Fall dabei, alle Veranstaltungen sind kostenlos, kann man auch ohne Anmeldung kommen. Die einzige Ausnahme ist die Eröffnung, die ich angeführt hatte. Da ist eine Anmeldung erforderlich, also sowohl damit wir wissen, wann das Haus voll wird, als auch aus Sicherheitsgründen wird das erbeten, dass wir da mit Anmeldung arbeiten. Es wäre anmeldung@weimarer-rendezvous.de. Aber ansonsten kann man einfach nach Lust und Laune und kostenfrei vorbeikommen.
Nochmal zu den Informationen. Wir haben jetzt gerade die Mailadresse genannt. Wo kann man sich denn noch informieren zum Programm des Weimarer Rendezvous? Gibt es da Plakate, Flyer? Wo liegen die aus? Wo findet man das?
Also unsere Marketingmaschine läuft gerade an und heiß. Allererste Adresse ist natürlich unsere Internetseite www.weimarer-rendezvous.de. Da ist auch das eben komplette Programm mittlerweile online. Da kann man sich auch wirklich ganz in Ruhe sein persönliches Festival Programm zusammenstellen, auch mit ausführlichen Programmtexten zu den einzelnen Veranstaltungen und auch zu den Personen, die wir als Gäste da haben. Und dann fängt jetzt natürlich so langsam die Plakatierung, Flyerverteilung und auch das Auslegen unseres Programmheftes an. Das wird sozusagen dann an den üblichen Stellen, wo man solche Dinge bekommt, wie Touristeninformationen und ähnlichen in Erfurt, Weimar, Jena und anderen Orten zur Verfügung stellen.
Gut, da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Der ganze Monat Oktober ist noch Zeit für die Werbung für diese Veranstaltung, die also vom 31. Oktober bis zum 2. November geht.
Genau.
Herr Dr. Braune, vielen Dank für die Informationen. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass ganz viele Leute erstmal diese Sendung hören, zweitens ihre Informationen auch lesen und von den zahlreichen Angeboten da auch Gebrauch machen. Denn ich sehe das immer so, das sind immer so Raritäten, an die man sonst nicht rankommt, auch an die Themen. Und hier werden sie für 3 Tage fast angeboten für ganz Thüringen. Und das sollte vielleicht genutzt werden. Danke für die Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen.
Ich danke auch.
Besten Dank an Richard Schäfer für diesen Beitrag. Ihr hört das Informationsmagazin A bis Z mit Earthman from the Underground und da im Hintergrund sitzt schon, der Gast für das lange Gespräch. Aber jetzt gibt es erst noch mal eine Runde Musik und zwar von Joey Bonamassa. Joey Bonamassa ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein B.B. King-Fan. Und B.B. King, der ja bürgerlich Riley Benjamin King heißt, besser bekannt aber als B.B. King, konnte am 16. September diesen Jahres seinen 100. Geburtstag, hätte begehen können, denn ihn gibt es ja nicht mehr, den B.B. King. Also das Geburtsjahr ist der 16. September 1925 und eben Joey Bonamassa hat sich mal gedacht, ich lasse da mal von anderen Leuten die gute Mucke von B.B. King neu einspielen. Und in dem Fall hat er das mal mit dem Titel Let's See Gut Times Roll machen lassen. Und bei diesem Titel mit dabei sind Leute namens Kenny Wayne Shepherd und Noah Hunt. So, Joey Bonamassa, ja, das ist ja eine Coverversion von B.B. King, aber ich war doch überrascht, dass B.B. King diesen Titel auch gecovert hat. Der Titel Let the Good Times Roll stammt im Original von Louis Jordan mit Veröffentlichung 1946. Ach ja, was man so alles erleben kann, wenn man da mit einer Coverversion hantiert. Aber jetzt Joey Bonamassa und seine entsprechenden Leute.
Let it roll. times are wrong.
Jawohl, ich bin beim Sport Eishockey Oberliga Nord. Heute also am 17. Oktober, Auswärtsspiel in Herne, Beginn 20 Uhr, bedeutet Keller-Duell Vorletzter gegen den Tabellenletzten. Dann am Sonntag 16 Uhr in der Kartoffelhalle in der Arnstädter Straße der Ostklassiker Black Dragons gegen die Rostocker Piranhas. Und nochmal Eishockey Thüringen Liga. Im Erfurter Stadtderby treffen die ESC Mammuts auf die Raptors Erfurt. Anpfiff ist am morgigen Samstag, also am 18. Oktober, um 9 Uhr in der Eishalle an der Arnstädter Straße. Feldhockey, ach ja, auch spannende Sache, Mitteldeutsche Liga der Herren, am Sonntag um 13 Uhr in Jena, SSC Jena gegen den Erfurter HC. Das Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz in Lobedar West. Damit bin ich bei einer weiteren Ballsportart Basketball. Die Herren der zweiten Bundesliga Pro B Süd. Da treffen die Basketball-Löwen aus Erfurt am Sonntag um 17 Uhr auf Bayern München 2. Nochmal Basketball. Frauenregionalliga Südost. Da treffen die Mädels der Basketball-Löwinnen am Sonntag beginnt 13 Uhr auf die Damen der BG Litzendorf. Ausgetragen werden beide Partien in der Erfurter Rittsporthalle. So, jetzt geht es um einen ganz kleinen Ball und einen Tisch. Tischtennis Herren Thüringen Liga. Da spielen die Männer des TCZ Erfurt am Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle der Grundschule 25 Astrid Lindgren hier in Erfurt auf die Vertretung des USV Jena 2. Die Frauen des TTV schmettern ihren ersten Ball bereits am Samstag um 14 Uhr gegen den ASV Schleusingen über die Tischtennisplatte. So, jetzt kommt ein etwas größerer Ball, der Volleyball. Die Damen Regionalliga Ost SWE VT Erfurt 2 gegen die neue Seenland Wollis Markleberg. Anpfiff in der Rittsporthalle ist am Sonnabend um 14 Uhr. In der ersten Bundesliga der Frauen haben die Mädels von Schwarz-Weiß Erfurt an diesem Wochenende kein Punktspiel. Am 25. Oktober steigt dann um 16.45 Uhr in der Rittsporthalle das ewig junge Duell gegen den VfB Suhl, ein sehr emotional geladenes Ostduell. So, und jetzt kommt der Lieblingssportverein vom Frank, Fußball, FC Rot-Weiß Erfurt, Regionalliga Nordost. Hier reisen die personell stark geschwächten Männer des FC Rot-Weiß Erfurt zum SV Babelsberg 03. Das Ganze ist am Samstag, Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion um 14 Uhr. Also die FC Rot-Weiß-Leute sind in dem Fall in Babelsberg. Und noch ein letzter Sporthinweis. Das ist in dem Falle Schwimmsport in der Roland-Mattes-Schwimmhalle. Da gibt es den 15. Blackie Cup am 25. und 26. Oktober, also alles hier in Erfurt. Zum 15. Mal jährt sich der traditionelle Blackie Cup. An beiden Tagen schwimmen Aktive aus vielen Bundesländern. Und dann gibt es auch noch Wasserball. An beiden Tagen, in dem Falle solltet ihr aber doch mal im Netz recherchieren, was da so alles los ist. Und ich bin gerade erstaunt, was am kommenden Wochenende hier sportlich in unserer Stadt so alles abgeht. Ja, damit schaue ich jetzt mal wieder auf den Monitor hier. Denn mit dem nächsten Titel leiten wir jetzt das lange Gespräch ein. Und das Ganze ist ein Feuerwehrtitel, um das mal so zu formulieren. Der Titel kommt von PDRT aus dem Album Feuer und Flamme, Lieder für die Feuerwehr. Naja, und der Titel heißt ganz einfach 112 Tatü Tata. Und los geht's.
Wenn das Feuer brennt und die Flammen steigen, rufen wir die Nummer, die wir alle kennen. 112, so schnell geht's. Es ist die Feuerwehr, die kommt und bereit steht. 112 Tatü Tata. Wir sind
Der 9. Oktober eines jeden Jahres, also auch der 9. Oktober 2025, das ist der Brandschutztag. Und ich als Fan von Feuerwehrdokumentation bin ja immer wieder erstaunt, aus welchen Kleinigkeiten sich dramatische Brände entwickeln können. Und da passt es ganz gut, dass man hier mal über den vorbeugenden Brandschutz in Wohnung, Haus, Garten und Garage spricht. Und jetzt hier im Sendestudio von Radio Frei ist von der Stadtverwaltung Erfurt, vom Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Lars Angler, der Pressesprecher der Erfurter Berufsfeuerwehr. Hallo, Herr Angler.
Hallo,
ja. Ja, die Hauptbrandursache pauschal. Was kann man dazu zu Erfurt sagen? Welcher Grund, ja, führt denn am meisten zu einem direkten Brandeinsatz?
Also da ist tatsächlich so, das Ganze für speziell Erfurt zu sagen, ist ein bisschen kompliziert. Ja, da, dazu muss man wissen, die Feuerwehr an sich macht keine Brandursachenforschung, ja, und wir ermitteln die auch nicht, das ist Sache der Polizei. So, da greife ich jetzt aber einfach mal darauf zurück, was so die allgemeine Schadenstatistik ist. Und da ist Erfurt keine Ausnahme. Und da ist immer noch ganz oben der alles, was Elektrizität ist. Ja, also Elektrizität als Brandursache ist in der Statistik sehr, sehr weit oben. Ja, und wenn man schaut, mit wie viel Strom wir in irgendwelchen Formen auch mit Akkus und ähnlichen Sachen umgeben sind, dann kann man sich ausmalen, ja, okay, da kommt schon einiges zusammen. Ja, und die Bemerkung ist richtig, ja, die meisten Feuer fangen sehr klein an, ja, und entwickeln sich dann erst groß. Ja, und ein kleiner Funken ist in diesem Bereich oder ein kleiner Kurzschluss führt halt im Regelfall dazu, dass man am Ende doch einen Brand hat.
Ja, und was kommt denn in der Liste der Brandursachen so als nächstes nach diesen, ich sage es einfach mal, Elektrobränden?
Okay, also in dieser Brandursachenstatistik, da ist dann alles, was so Überhitzungsgeschichten sind, ja, durch Reibung, durch alles Mögliche, da kommen dann auch Brandstiftung ist relativ weit oben. Ja, ob die jetzt grob fahrlässig ist, ja, ob es vorsätzlich das Ganze angebrannt ist, das spielt eine relativ große Rolle. Dass man sagt, offenes Feuer, ja, also wir bewegen uns gerade wieder auf Weihnachten zu, ja, also dann wird auch dieser Teil offenes Feuer wieder eine Rolle spielen. Im Sommer spielt offenes Feuer nochmal eine Rolle, alles, was Brände angeht. Also das sind so die ganzen großen Sachen, ja, wo man sagen kann, in diesem ganzen Katalog von 11 Ursachen spielen die eine wesentliche Rolle.
Rauchmelder sind ja nun wirklich eine gute Sache. Schön, dass es die Teile gibt. Schön, dass die auch so leicht auslösen. Naja, leicht auslösen heißt ja auch, dass da gelegentlich mal ein Fehlalarm bei rauskommt. Wo sind denn Rauchmelder sinnvoll? Wo sollte man die unbedingt anbringen?
Da hat der Gesetzgeber relativ einfach gesagt, okay, und das ist auch der Bereich, wo es Sinn macht. Also wir haben die Rauchmelderpflicht seit 6 Jahren, so, und da steht dann halt drin, Kinderzimmer, also überall Zimmer, wo man schläft, ja, wo man sich aufhält, wo die Gefahr ist, dass halt viele Personen auf einem Platz sind und halt der Bereich, wo man von dort dann halt nach draußen fliehen kann. Ne? Also Fluchtwege und Aufenthaltsräume. Und das sind am Ende Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer und die zugehörigen Flure und Treppenräume. So, und genau das ist dann so explizit im Gesetz auch beschrieben und das ist auch der Bereich, wo es Sinn macht. Keinen Sinn macht es im Bad wegen des Wasserdampfs und keinen Sinn macht es auch in der Küche, ja, wegen der Dämpfe. Also dann hätte ich die eben beschriebenen Fehlauslösungen, die hätte ich dann sehr, sehr häufig, ja, und dann erfüllt ein Rauchmelder auch nicht mehr seinen Zweck.
Naja, und wäre denn ein Rauchmelder auch sinnvoll beispielsweise im Hobbykeller, in der Garage oder aber auch im Gartenschuppen, wo ja gelegentlich auch mal gefährliche Gegenstände lagern oder unter Umständen sogar im Keller, wo das Elektrofahrrad steht?
Vom Grundsatz her kann das Sinn machen, wenn man eine Anlage hat, also ich muss den Rauchmelder hören, ja, der muss mich warnen können. So, und das macht er zum Beispiel bei diesen ganzen vernetzten Anlagen. Also diese funkvernetzten Rauchmelder, ja, die machen dann einen Alarm, dann kann ich auch sehen, okay, das kommt irgendwo her. So, das ist natürlich ein Sicherheitsgewinn. So, es ist aber nicht das, was vorgeschrieben ist. Ne? Also primär ist es da, wo ich mich aufhalte, wo ich ein Feuer nicht mitbekommen würde, weil ich halt schlafe, weil meine Sinne reduziert sind, dass er mich weckt. Ja, so, das macht er bei Erwachsenen, das macht er bei Kindern auch schon wieder weniger, deswegen muss auch dort ein bisschen die Hörverbindung da sein. So, wenn ich das draußen im Gartenschuppen habe, dann warnt der quasi den Fuchs, ja, so in Anführungsstrichen, aber ich höre das nicht. So, und vielleicht hören es die Nachbarn, aber da erfüllt er nicht so ganz seinen Zweck. Ja, so, also da muss schon irgendwas da sein, dass er dieses Signal tatsächlich an jemanden kriegt, ja, der tatsächlich dann auch diesen Alarm mitbekommt. So, und ein einfacher Rauchwarnmelder, wenn ich ihn da reinschraube, der erfüllt das nicht. Im Keller höre ich den im Regelfall nicht.
Aber sinnvoll wäre es doch auch, wenn man vielleicht zum Hören länger braucht, dass im Hobbykeller oder aber in der anschließenden Garage so ein Teil angebracht ist. Es dauert zwar länger, aber unter Umständen verhindert doch so ein Rauchmelder in der Garage einen unter Umständen dramatischen Brand.
Wenn man ihn hört, macht er das. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass er nicht sinnvoll ist an der Stelle. Ja, also ich setze aber immer dagegen, der muss halt wirklich zu hören sein. Also wenn ich keine Chance habe, den jemals zu hören, ja, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, wenn ich natürlich eine Beziehung habe, dass der Hobbykeller nicht weit weg ist, ja, dass ich durch die geschlossene Tür den tatsächlich höre, dann würde ich sogar sagen, macht das im Anbetracht von Fahrradakkus und allem, was wir jetzt so haben an Gefährdung, macht das durchaus Sinn, da einen zu installieren. Ja, so. Vorgeschrieben ist es nicht, aber wie gesagt, ich muss ihn hören.
So, wenn denn zum Teil mal durch Küchendämpfe losgegangen ist, was ja bei meinem Nachbarn des Öfteren mal passiert, wie bekommt man selber so ein Teil ausgeschaltet?
Da ist die Frage, was ist es für ein Hersteller? Die meisten Rauchwarnmelder, die verbaut sind, haben in der Mitte so einen Knopf, ja, wo ich den quasi stumm schalten kann für die nächsten 10 Minuten mit dem Besenstiel. So, und dann habe ich Zeit halt zu lüften, das Ganze so zu bereinigen, dass er halt nicht wieder auslöst. Das ist übrigens ein gar nicht so unhäufiger Grund, warum die Feuerwehr auch irgendwo hinfährt, ja, weil jemand das Essen hat anbrennen lassen. Ja, so, und kriegt den Rauchwarnmelder dann halt nicht aus. Ne? Und die Nachbarn rufen dann irgendwo an, hier ist seit 10 Minuten, beim Nachbarn piept das schon, gucken sich das mal an. So, und ja, in Anführungsstrichen fahren wir umsonst. Nein, wir fahren nicht umsonst, weil es kann durchaus sich auch sowas halt was entwickeln. Ja, es ist eine Anscheinsgefahr, da fahren wir halt hin, da gucken wir uns das an. So, und dann hat der Leidtragende halt dann hinterher wahrscheinlich zu tun, die Küche zu putzen. Ja, so, wir eher weniger, aber wir waren einmal da. Und der Rauchwarnmelder hat am Ende tatsächlich das gemacht, was sollte, hat was Schlimmeres verhindert.
Was sollte man denn neben Feuerlöschern noch an weiteren Brandbekämpfungsmitteln in der Wohnung haben, wie beispielsweise eine Löschdecke oder aber überhaupt in seinen Räumlichkeiten? Denn Feuerlöscher hilft in vielen Fällen, aber beispielsweise bei einem Fettbrand in der Küche sollte man das ja anders löschen. Also was wäre dann noch sinnvoll in Wohnung, Haus, Hof, Garten und Garage an solchen Feuerlöschmitteln?
Ui, breites Spektrum. Okay, wir fangen in der Küche bei dem Fettbrand an. Der Fettbrand in der Küche am leichtesten, am einfachsten, also nicht unter Wasserhahn, nicht bloß nicht machen, kein Wasser da dran, das macht es einfach nur schlimmer, größer und führt zur Verletzung. Ja, wenn man sich's gefahrlos zutraut, Deckel drauf und fertig. Ja, kriegt man es nicht im Griff, ja, ist die Kurzwahl immer noch die 112, ja, wie eben im Lied gehört. Ja, dass wir sagen, da kommt die Feuerwehr vorbei, dann kümmern wir uns darum. Ja, also das. Wir sind in 10 Minuten da, ja, und dann sollte es noch nicht so groß sein, dass die Küche halt komplett verwüstet ist. Für den Rest der Wohnung, also es gibt im Baumarkt immer jede Menge Pulverlöscher. Die haben ein relativ hohes Löschvermögen, die führen aber zu einer massiven Verunreinigung. Ja, die haben eine Sichtbehinderung, also da ist Flüchten dann schwierig. Ich spreche jetzt mal für mich persönlich. Ja, ich habe zu Hause einen Schaumlöscher, der ist nicht ganz so günstig. So, der deckt aber alle brennbaren Flüssigkeiten, alles was so an Sofa, alles Mögliche kommt, das deckt er alles ab. Wie gesagt, der ist aber nicht günstig. Und so ein Pulverlöscher ist recht günstig, hat ein hohes Löschvermögen, macht halt eine Riesensauerei. So ein Wasserlöscher ist so ein Allround-Gerät. Ja, mit dem kriege ich das hin, der ist gut handhabbar. So, und alles, was ich damit mir nicht zutraue, das ist ja immer so dieses, ich kann nicht wie ein Feuerwehrmann die Tür aufmachen, der Raum ist halb verraucht, die Schrankwand brennt in voller Größe, weil der Fernseher kaputt gegangen ist. So, das ist nichts mehr für einen Feuerlöscher. Ja, also das ist wirklich nur für ganz kleine Brände, ja, die man sich auch zutraut. Und da empfehle ich noch, also da hat das Ganze ein bisschen einen Sprung nach vorn gemacht. Es gibt so kleine Feuerlöschsprays, ja, die man sich dann zum Beispiel auch gut greifbar irgendwo hinstellen kann. So ein Feuerlöscher macht auch keinen Sinn, wenn ich mich nie damit beschäftigt habe, wie ich den auslöse oder wie ich damit lösche. Also das muss ich schon mal gemacht haben, um zu wissen, der ist schwer, wie handhabe ich den? Ich hau mir den Schlauch nicht ins Gesicht beim Auslösen. Also das sollte man schon ein bisschen mal machen. Ja, ich persönlich sage aber ja, also zu einem Rauchwarnmelder gehört, um Schlimmeres zu vermeiden, auch ein Feuerlöscher. Ich persönlich bin bei Wasserlöscher, weil die sehr, sehr universell sind. So, und wenn ich dann sage, ich komme hin, ich sehe noch ein kleines Feuer, dann kann ich Löschversuch unternehmen. So, ansonsten gilt, Tür zu, Fluchtweg nutzen, alle raus, 112 wählen und wir kümmern uns um den Rest, aber alle sind draußen und der Rauchwarnmelder hat das gemacht, was er sollte. Alle sind draußen gerettet.
Ja. Wenn man denn einen Garten hat, vielleicht auch mit Hecken und gerne mal grillt, ist es da auch sinnvoll, dass man einen Wasseranschluss und einen entsprechenden Schlauch parat liegen hat, falls eben mal vom Grill ein paar Funken irgendwo hinfliegen, dass man erste Löschversuche unternehmen kann?
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es zu der Zeit sogar eine Vorschrift dazu gab, ja, dass man sich einen wassergefüllten Eimer bei solchen Sachen hinstellt. Natürlich, Empfehlung, ja, Gartenschlauch, wie weit ist es weg, wie weit muss ich hinlaufen, dann aufdrehen, machen und tun. Also der berühmte Eimer Wasser daneben, ja, wenn das Gras rundherum trocken ist, wenn die Hecke knochentrocken ist. Also der soll dabei sein. Auf dem Merkblatt, was Lagerfeuer in der Stadt Erfurt angeht, da sieht man dann auch einmal irgendwo den Hinweis, ja, dass man auch eine Löschmöglichkeit vorhalten soll. Der Gartenschlauch tut natürlich einiges zur Sache. Ja, da muss man bedenken, da kommt jetzt nicht so viel Wasser raus, dass man eine Hecke, die sehr schnell dann abbrennt, ne, dass man die tatsächlich löschen kann. Aber für diese ganzen kleinen Sachen rund um den Grill, ja, auch um das ein bisschen anzufeuchten, bevor man loslegt, so, ja, da ist es durchaus zu empfehlen, ja, gerade so wie die Sommer im Moment aussehen, sich sowas mit hinzulegen, egal ob es ein Eimer Wasser oder ein Schlauch ist.
Wir sprachen schon über den Fernseher in der Schrankwand. Damit bin ich jetzt bei den Elektrogeräten. Was könnte man da als Brandschutz den Leuten empfehlen, damit beispielsweise nicht die Schrankwand anfängt zu brennen, damit vielleicht nicht auch die heiße Mikrowelle, die Küche entzündet oder aber vielleicht auch der Kühlschrank mit seinen Entlüftungsschlitzen am Ende auch die Küche entzündet.
Okay, auch wieder ein breites Feld, ne? Also, dass man sagt, also grundsätzlich alle Geräte, an denen eine kleine rote Leuchte für einen Standby leuchtet, ne? Also, die also die ganze Zeit durchlaufen, ne? Also, die auch eine Alterung haben, die warm werden, die auf Belüftung angewiesen sind, das sind so potenzielle Kandidaten, dass denen aufgrund dieser Alterung irgendwann mal was passiert. Ne? Also da ist ein Netzteil drin, was die ganze Zeit arbeitet. Ne? Auch wenn ich das Handy-Ladegerät die ganze Zeit eingestöpselt habe und das irgendwann mal anfasse, merke ich, das ist warm. So, und das war aber auch die ganze Zeit Strom, ein Aspekt. Der andere Aspekt ist halt brandschutztechnisch, die arbeiten die ganze Zeit, ja, und stellen damit eine potenzielle Gefahr dar. Elektrizität, wie gesagt, ganz, ganz oben dran, und genau solche Sachen sind halt die Ursache. Kühlschrank, was anderes, da ist wieder diese Verschmutzung, diese Nichtbelüftung, ja, also das so Bauteile halt sehr heiß werden, dass ich Wärmestau habe, so, und darüber dann die Brandgefahr kommt. Und dann ist auch, also ich gehöre zu den Menschen, die haben eine Paranoia und sind auch schon zweimal auf dem Weg zum Urlaub wieder zurückgefahren, was man sagt, so, habe ich wirklich alles ausgeschaltet? Habe ich die Steckerleiste ausgemacht und kann sagen, so, ich habe wirklich den Strom abgeschaltet, damit der weg ist, ja, dass ich, dass man sagt, die Sicherung raus, das Wasser abgedreht. Und da ist auch ein Punkt halt auch immer, alles, was Strom heißt, tatsächlich stromlos machen, ja, weil dann kann es tatsächlich nicht brennen. Ja, so, und das gilt zum Teil auch für Geräte, die man einfach über Nacht betreibt oder eigentlich gar nicht betreiben soll. Ja, so, dass man sagt, so, ja, auch den eine Pause können und dann wirklich nachts alles, was nicht betrieben werden muss, ja, wirklich auch ausmachen. Ja, und richtig physisch ausmachen und nicht nur in Standby versetzen.
Physisch ausmachen. Naja, wenn man irgendwo hinterm Schrank Netzteil oder auch irgendwie ein Ladegerät für Akkus liegen hat oder aber irgendwie an einer nicht so gut erreichbaren Stelle, vielleicht auch mit mehreren Teilen zusammen. Wie sollte man denn überhaupt diese Geräte, Netzteile, aber auch Akkuladegeräte, auch vielleicht geladene Akkus so lagern, aber auch anordnen, damit man die, wenn sie denn warm werden sollten, schnell erreichen kann?
Genau, da war es schon dabei. Ich schnell erreichen. Ja, also alles, was ich hinter dem Schrank versenke, was einstaubt, ja, was da hinten quasi den Wärmestau erzeugt, so ist schon, oder wo ich auch zum Beispiel gar nicht mal an den Schalter dieser Steckerleiste komme, ja, so um es wirklich mal ausmachen zu können, so, das ist schon der falsche Platz. Ne? Ist immer gern genommen, gerade, ne, Kinder, Kleintiere, alles, was so rumwuselt, vor dem muss man es verstecken, ja. Und dann hat man immer so diesen Zwiespalt, okay, ich muss gut rankommen, aber ich muss es auch so wegtun, dass kein unbefugtes Benutzen stattfindet. Aber grundsätzlich, ja, ich muss gut rankommen, ich muss es ausschalten können. So, das ist, ja, also genau diese Teile, über die wir gerade reden, das sind auch die, die in der Brandursachenstatistik sehr weit oben stehen. Ja, genau aus diesem Grund. Ne? Also auch eingestaubte Steckdosen, wo ich das Ganze dann reinstecke, wo ich einen Übergangswiderstand habe dann durch den Staub. Das ist nur eine Kleinigkeit, es ist ganz, ganz viel mehr dazu. Aber das sind die Sachen, die dann wirklich dazu führen. So, und da ist der Punkt, so dass ich sehe, dass ich es unter Aufsicht habe, dass ich es, wenn ich es nicht unter Aufsicht habe, auch ausschalten kann. Ja, also das ist nicht immer möglich, ganz ohne Frage. So, aber dass ich wirklich sage, da wo ich es machen kann, da wo ich rankomme, da wo ich die Möglichkeit habe, dass ich mich da wirklich so aufstelle, dass ich sage, ich kann es nehmen, kann es ausmachen und ich habe über Nacht, ja, wenn alles reduziert ist, habe ich nicht die Gefahr und ich betreibe es wirklich nur, wenn ich ein Auge drauf habe.
Wenn denn solche Sachen doch als Haufen hinter einem Schrank liegen, wäre doch eventuell auch an anderer Stelle eine abschaltbare Steckdose oder sowas ähnliches sinnvoll?
Ja. Ja, das sind, also wenn man jetzt in so zum Beispiel bestimmte Wohnformen hineinschaut, ne, also so altersgerechtes Wohnen und ähnliches, ja, die haben tatsächlich auch so eine zentrale Steckdose, ne, so ein Schlüsselschalter, klack rum, dann ist die ganze Küche aus. Ne. So, ich kenne auch Wohnungen, da ist das auch so, dass ich so einen Schalter habe, über die ich halt viele Steckdosen dann schalten kann. Ne, oder dass ich halt so über Klatschen, ja, auch über Steuerung auch das alles abschalten kann. Also das sind durchaus so Lösungen, ja, die bringen einen schon in die Richtung zu sagen, ja, das passt. Jetzt weiß ich aber auch, dass viele Wohnungen überhaupt nicht darauf ausgelegt sind. Also wir können nicht von allen Wohnungen in Erfurt verlangen, dass es genau so aussieht. Am Ende tut es aber auch eine Steckdosenleiste, wo ich einen kleinen roten Schalter dran habe, wo ich Klack mache.
Ach ja, das sollte ich zu Hause doch öfter mal machen, das einfache Klack. Ich bin dann nämlich jemand, der das gar nicht macht. Aber wenn denn jemand viele Akkus laden muss, beispielsweise wegen Akku betriebenen Gartengeräten oder auch sonstigen Heimwerkergeräten ist da eigentlich ein spezieller Metallschrank sinnvoll, wo man diesen ganzen Kram hinein tut und dann halt da drinnen die ganze Sache laden lässt.
So, jetzt schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und zwar, also Punkt 1, natürlich wäre ein Schrank, der brandschutztechnisch geschützt ist, der belüftet ist, ja, wo das Feuer nicht von innen nach außen kann, total schön, ja, und wir würden das alles heilen. Er wäre aber im nächsten Moment vollkommen unpraktisch. So, und wenn man jetzt zu Hause durchgeht, Staubsauger, Handy, der Laptop, alles, was wir haben, so der Staubsauger, der auf dem Boden rumfährt, überall. Also wir haben ja eigentlich tausende von Akkus ja im häuslichen Bereich. So, die kriegen wir gar nicht in diesen Schrank. Die kriegen wir aus praktischen Gründen nicht dahin. So, jetzt aber zwei einfache Regeln. Ja, die Dinger nicht im Fluchtweg, nicht im Fluchtweg laden. Und das Zweite, nicht unter 0 Grad, nicht bei Hitze, nicht mechanisch beschädigen. Ja, dann ist so ein Akku immer noch in einem sehr sicheren Bereich. Ne? Wenn der lädt, ein Auge drauf haben. Ne? So, wenn der irgendwo abgelegt wird, ja, den Ladezustand irgendwo zwischen 60-80% halten, ja, dann ist für einen Lithium-Ionen-Akku ist das so eine Pflege. So, dann hält er auch relativ lange, ohne dass er dann Ärger macht, in Anführungsstrichen. So. Also wenn man so ein paar Spielregeln mit diesen Akkus einhält, dann ist es für den häuslichen Bereich immer noch so, dass ich die nicht alle wegschließen muss. So. Jetzt gibt's so kleine Lösungen, also wo man sagt, so, das sind so kleine Kisten, die haben innen hier wie so Gipskartonplatten nochmal drin, so, wo ich die halt reintun kann, ja, wenn da drin was passiert, dann habe ich das Feuer halt nicht außen. Ja, die sind nicht so teuer, ja, die liefern aber genau für den heimischen Bereich in der Garage nicht den teuren Schrank, sondern sie liefern halt eine kleine Lösung, wo ich die reinlegen kann, wo ich die trennen kann, ja, mit so 2-3 Platten. Wenn einer kaputt geht, macht er die anderen nicht gleich mit kaputt.
Und der 0 Grad, da kann ich ja nur sagen, mein Elektrofahrrad steht ja ganz gut. Die Fahrradakkus, naja, die lösen ja gelegentlich auch mal einen netten Brand aus, der sich auch ausweiten kann. Wie und wo sollte man denn diese Fahrradakkus warm am sinnvollsten lagern? Aufladen.
Genau, lagern und laden, das sind die beiden Stichworte dazu, also wo man wirklich sagt, es gibt sogar eine Empfehlung, ja, die sagt, ja, nehmen Sie den mit in die Wohnung, ja, so, also ja, die können kaputt gehen, in der Wohnung ist das dann verheerend, weil die schon relativ viel Energie gespeichert haben, egal ob diese Scooter sind oder ob das dann die Fahrradakkus sind, so, aber ich habe die erstens unter Aufsicht, das Ding ist Rauchmelder, also ich habe die Wohnung Rauchmelder überwacht in bestimmten Bereichen, so, und ich habe sie in dem Normbereich, wo der Hersteller sagt, da drin ist so ein Akku halt sicher, ja, also ich lagere das Ding nicht in der Sonne. Ich lagere das aber auch nicht bei Frost draußen. Also, ja, mal kurzzeitig beim Fahren außerhalb ist gut. Ja, das ist nicht ganz so verheerend, aber es ist Laden im Minusbereich wäre tatsächlich schlecht für den Akku. So, und das sind Momente, wo er dann halt versagt. Ja, so, und das sind auch die auslösenden Faktoren, wo dann halt genau solche Sachen wirklich brennen. Ja, so. Ansonsten gibt es tatsächlich diesen Hinweis, laden Sie den unter Aufsicht. Ja, so. Wenn er geladen ist, ja, dann kann ich wieder zusehen, wo ich den hinpacke. Ja, aber auch wieder Normbereich, was Temperatur angeht.
Na, da verhalte ich mich ja beim Aufladen direkt richtig, sogar zu 100% richtig. In den Haushalten, im Garten, Schuppen, aber auch in der Garage, naja, da lagern ja chemische Flüssigkeiten und natürlich auch brennbare Substanzen und einiges davon ist ja nicht so ganz ungefährlich. Und es kann ja im schlimmsten Fall im Gartenschuppen auch mal ordentlich rumsen, wenn da eine Gasflasche sich befindet. Was wäre denn Ihre Empfehlung für die sichere Lagerung, aber auch den sicheren Umgang mit diesen ganzen chemischen, naja, Substanzen?
Auch hier gleicher Hinweis. Bitte nicht so, dass es wohnraumnah ist, dass Fluchtwege gefährdet sind. Also kein Treppenraum, kein Flur. Ne? Im Keller, also es gibt sogar Mengenbeschränkungen, ne? Dass man sagt, also die 20 Liter, ne, so was brennbare Flüssigkeiten angeht, als Maximum. So nicht alles in einem Raum, also getrennt schon zwischen Garage, Keller und ähnlichen Sachen. Ja, Gasflaschen nicht unter Erdgleiche normalerweise. Ne? Und da, also es gibt schon relativ viel. Das weiß aber, die wenigsten kennen die kompletten gesetzlichen Regelungen dazu auswendig. So. Also Punkt, das Erste ist, lagern Sie so wenig wie möglich. Lagern Sie es möglichst in Originalgebinden, die nicht zerbrechlich sind, also dass da nicht unbedingt was passieren kann. So verschlossen lagern. Alles, was zum Beispiel Leinöl ist, was Sie selbst trocknen sind, ja, bitte nicht mit den Putzlappen zusammen. Immer auf eine nicht brennbare Unterlage, weg von brennbaren Materialien, dass wenn doch mal was passieren sollte, damit das nicht gleich alles andere anbrennt. Und das Gleiche gilt dann auch mehr oder weniger am Gartenschuppen. Auch so. Und da gilt auch wieder, den Temperaturbereich beachten. Also relativ viele Sachen reagieren auch unempfindlich auf Temperaturen über 60 Grad. Ja, so dann flammpunktabhängig, unter 0 Grad, ja, dass Gebinde beschädigt werden und ähnliches. Also immer wirklich gesagt so, ja, eigentlich so wenig wie möglich, ja, nicht in der Wohnung, nicht im Flur und nicht in Treppenräumen, also damit das nicht gefährdet wird, wenn irgendwas passiert, dass ich immer noch sicher flüchten kann. So, und in anderen Räumen, es gibt eine Mengenbeschränkung, ja, also dass man halt nicht 50 Liter Diesel fürs Auto in Kanistern im Keller lagern soll, ja, und auch nicht jede Menge Benzin, ja, horten soll, ja, aber das sind alles nur Kleinmengen, ja, also über die 5 Liter, ja, Benzin, ja, das ist jetzt noch im Rahmen dessen, was tatsächlich auch erlaubt wäre, ja, aber da muss man nochmal gucken, es gibt noch einen großen Bereich, ja, der da eine Rolle spielt, das ist das, was der Vermieter sagt, ja, also viele schließen im Mietvertrag genau solche Sachen halt auch aus.
Es gibt ja nun in vielen Gebäuden, sei das jetzt im Haus oder auch im Gartenschuppen oder vielleicht auch in einem Nebengebäude, einen Ofen, der mit Kohle oder aber auch im günstigeren Falle mit Holz betrieben wird. Zu der ganzen Sache gehört ja ein Schornstein. Ja, wie betreibt man denn diese ganzen Brennstellen, sage ich jetzt einfach mal, sicher und wie lagert man auch die Brennstoffe so, dass da am Ende nicht, naja, eine Verpuffung im Schornstein entsteht und dann die 112 gerufen werden muss?
Okay, es gab eine Zeit, da waren Schornsteinbrände tatsächlich mal ausgestorben. Ja, also da mussten wir uns lange nicht mit beschäftigen. Sie kommen jetzt wieder aufgrund der vielen Holzfeuerungen, aufgrund dessen, dass halt wieder dabei ist. Ich bin kein Schornsteinfeger. Witzigerweise, vor 2 Tagen war Tag des Schornsteinfegers, so am 15. Oktober immer. Da ist aber, wenn man da Fragen hat, ja, Schornsteinfeger-Fragen, also der Spezialist dafür ist tatsächlich der Schornsteinfeger. Der kann einem auch sagen, welche Abstände brauche ich um den Ofen herum, ja, wie sieht der Schornstein aus, ja, hat er genau den Zug, den er haben soll, wie oft muss ich den reinigen, ist er in der Form, wie er da ist, für das Medium, also was verbrannt werden soll, Holz, Kohle, alles andere, ist der überhaupt in dieser Form geeignet, sowohl der Ofen als auch der Schornstein im Zusammenspiel. Die Lagerung Holz und Kohle ist eigentlich relativ einfach. Ne? Heizöl, ja, also diese Ölöfen, die sind schon wieder ein bisschen problematischer, weil man da versucht, mal ein bisschen Vorrat anzulegen. So, da weiß ich aber gar nicht, ob sie überhaupt noch so in dieser Form so flächendeckend gibt, wie es dann in den 90ern mal war. Ja. Also Holz und Kohle, die Lagerung im Schuppen und so relativ einfach. Also, diese Abstände zu einer brennbaren Wand zum Beispiel, die aus Holz ist, ja, oder zu Möbeln, ja, wo ich die 80 Zentimeter einhalten muss, ja. Das sind so Sachen, also wenn man da Fragen hat, wenn man sich nicht sicher ist, wie man das aufstellen soll. Ja, also diese 80 Zentimeter wäre so ein gutes Maß, ja, zu brennbaren Wänden. Frag den Schornsteinfeger. Also wenn es einer weiß, dann ist der's.
Naja, und Holz und Kohle müssen ja auch entsprechend trocken sein, eben damit sich nicht dieses Rußpartikelzeug bildet, was dann am Ende den Schornstein verstopft, ja, und dann eben es ordentlich rumst, dann gibt es die Verpuffung und der Schornstein ist weg oder brennt richtig schön.
Na, das eigentliche Problem dabei ist, wenn da zu viel Ruß drin ist, ja, dass dieser Ruß dann tatsächlich durch Temperatur und durch ein paar Prozesse drin, dass der aufquellen kann und den Schornstein verstopft. Ja, also wenn wir dann kommen würden und würden einfach Wasser reingießen, dann hätten wir genau so, dass es diesen Schornstein halt auseinanderreißt. Ja, also 1 Liter Wasser verdampft ist halt ein relativ großes Volumen, ja, dann reißt diesen Schornstein auseinander. So, das ist aber dann so dieses durch den Verschluss. Ja, also die werden ja dann gereinigt mit dieser Bürste, mit dieser, ne, Kehrbürste.
Was darf man denn im Garten noch so an Feuerstellen verschiedener Art betreiben? Was ist zugelassen, damit nicht im ungünstigen Falle, wenn man irgendwas, naja, nicht so Legales macht, Nachbars Hecke mit abfackelt?
So, wenn man alles richtig macht, dürfte genau dieser Fall nicht eintreten, weil zu Nachbargrundstücken, zu Wäldern, zu Bundesstraßen, zu Autobahnen, zu Flughäfen, ja, also eine ewig lange Leiste, die man hat, sind ganz viele Abstände einzuhalten. Da steht teilweise ein Abstand drin von 100 Metern. Ja, so, ich weiß nicht, wer ein Grundstück hat, was so groß ist, ja, dass man sagt, ja, es sind ganz, ganz viele Abstände einzuhalten. Es kommt aber noch dazu, außer dem Brandschutz, also ich darf durch Funkenflug, darf ich nichts gefährden. Ja, wenn ich feststelle, dass so viele Funken rausfliegen, muss ich das Feuer kleiner machen. Richtwert hier ist, dass man sagt, das findet sich auch in das, was man auf der Seite der Stadt Erfurt wiederfindet, dass man sagt, so 1 Meter Durchmesser, 1 Meter Höhe ist eine vernünftige Größe für so ein Lagerfeuer. Ja, also ein Feuer, was halt auch für die Wärme und tatsächlich so als Feuer im Gartenbereich halt ist. Das darf aber nicht zu nah ans Haus. Ne? Genauso wie der Grill mindestens 5 Meter weg sein sollte. Und es kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu. So, der hat mit uns überhaupt nichts zu tun als Feuerwehr, ja, kommt aber unwahrscheinlich zum Tragen. Der Rauch darf andere nicht belästigen. Ja, also ich darf mich jetzt hinstellen, mache im Innenhof schön eine Feuerschale an, in meinem Garten, der zum Haus gehört, ja, und dann zieht das rundherum in alle Wohnungen rein. Ja, löst vielleicht noch den einen oder anderen Rauchwarnmelder aus. So, aber diese Belästigung ist halt etwas, was dabei zu vermeiden ist. Und im Regelfall ist es nicht so, dass wir eine Gefährdung haben durch Funkenfluge als andere, sondern dass wir eine Belästigung haben durch den Rauch, der viel, viel eher zum Greifen kommt.
Wenn ich denn jetzt mal länger weg wäre, wenn andere Personen da draußen doch länger abwesend sind, könnte man es denn als Brandschutz bezeichnen, wenn ich einer Person des Vertrauens den Schlüssel meiner Räumlichkeiten gibt, damit die mal nachschaut, ob die Netzteile deiner Ecke, wenn man den vergessen hat, sie auszuschalten, nicht doch warm geworden sind?
So, wir kehren zurück zu meiner Paranoia. So, und zwar, dass man sagt, ich, allein schon, wenn ich wegfahre und ich habe ein ungutes Gefühl, dass doch noch irgendwas eingeschaltet ist, ne, dass ich jemanden anrufen kann, der kann die Wohnung betreten und kann nachgucken, fürs Gewissen, okay, es war doch aus. Ja, so. Das Zweite ist aber auch, es schont zum Beispiel ihre Eingangstür. Ja, also es kann ja durchaus sein, dass an so einem Rauchwarnmelder die Batterie leer ist. Ja, dann fängt er ja auch an zu piepen. Ja, so, oder er hat eine Fehlfunktion und piept dann. So. Dann ist es auch ein relativ häufiger Grund, dass wir hinkommen, ja, dass wir von außen jetzt gucken, okay, wir können nicht sagen, ist jemand drin, ja oder nein. Wir wissen nicht, ob die Person im Urlaub ist. So, und dann öffnen wir halt auch die Tür. Ja, so. Und wenn da einer halt auch regelmäßig mal nachschaut und sagt, okay, der Rauchmelder fängt an zu piepsen, ja, alle 30 Sekunden, ja, die Batterie ist leer. Okay, dann nehme ich ihn raus, mache die Batterie raus. Ja, ist sowieso gerade keiner in der Wohnung, ich kann das also gefahrlos machen. So, und der Hinweis, wenn ihr wiederkommt, macht eine neue Batterie rein, ja, wenn ihr wieder da seid. Ne? Oder auch nur die Kontrolle auf Wasser oder zu gucken, riecht es halt tatsächlich irgendwo angeschmort in dieser Wohnung. Das sind solche Sachen, wo man sagt, ja, es macht durchaus Sinn, dass auch während der Abwesenheit immer mal einer in diese Wohnung schaut.
Wenn die Leute da draußen, die uns jetzt gehört haben, irgendwie doch Fragen in Sachen vorbeugender Brandschutz haben, wenn sie irgendwie einen Tipp brauchen zu ihren ganzen Räumlichkeiten, können die sich denn an die Berufsfeuerwehr hier in Erfurt wenden?
Also Punkt 1. Ja, also wir machen auch immer mal wieder, das ist nicht ganz kostenfrei, immer mal so Informationen in Richtung auch Schulung, Feuerlöscher und Ähnliches. Ja, es gibt, aber wir sind nicht ganz so viele Mitarbeiter, dass wir jetzt bei 200.000 Einwohnern tatsächlich alle Tipps geben können. So. Ja, das geht. Im Regelfall verweisen wir aber dann auch auf so bestimmte Portale, ja, im Internet. Ne? Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die auch von Staatsseite laufen. Also Rauchwarnmelder retten Leben. Ja, so, oder CO macht K.O. Ja, das sind so Seiten, auf denen man tatsächlich diese Gefahr durch Kamin und Ähnliches nachlesen kann. Rauchwarnmelder, wo bringe ich die an? Ja, was sind so die Kriterien dafür? Wie gehe ich mit denen regelmäßig um? So, und da sind ganz, ganz viele Informationen über das, was wir gerade besprochen haben. Da sind ganz, ganz viele Informationen schon dabei. So, und das wäre etwas, also eine Individualberatung in der Wohnung können wir nicht machen. Ja, so. Wenn man da tatsächlich aber Fragen hat, also der eigene Versicherer ist auch immer ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Ne? Also die haben ganz viele Auflagen theoretischerweise für sich. Ne? Also auch aus dem, was bezahle ich dann am Ende? Ne? Und auch da kann man durchaus mal nachfragen, wie sieht's aus?
Eigener Versicherung. Heißt das jetzt, meine Hausratversicherung, die könnte ich anrufen, wenn ich irgendwie einen Tipp brauche, was mache ich mit meinen vielen, naja, Elektrogeräten, Netzteilen da hinterm Schrank?
Okay, der Albtraum jeder Versicherung, Elektrogeräte, ja, so, also ja, also die müssen das ja im Regelfall auch regulieren, ne, so, und das ist bei denen in der Statistik dessen, was sie halt bezahlen müssen, ist es halt auch relativ weit oben. Dementsprechend hat ein Versicherer natürlich ein Interesse daran, ihnen da Hinweise zu geben. Und die haben auch ganz viel auf ihren Seiten auch. Also wenn man das im Internet immer beliest, dann wird man auch bei Versicherungen ganz viel finden. Ne?
So, jetzt muss ich aber schnell zur letzten Frage kommen. Wenn denn ein Rauchmelder ausgelöst hat, egal aus welchem Grund, ja, wie verhalte ich mich dann wirklich richtig, damit nicht, naja, im schlimmsten Falle die Berufsfeuerwehr kommt und die Wohnungseingangstür eintritt. Was muss ich machen, wenn bei Nachbars das Dingens losgeht und nicht wieder aufhört?
Okay, zwei Fälle. Eine mal in Ihrer Wohnung. Wenn es in Ihrer eigenen Wohnung ist, ja, Sie machen Sie gucken, wenn, ob Sie einen Löschversuch machen können, ja oder nein, können Sie das nicht. Tür zu, Familie warten, alle raus, 112 wählen. So, den Rest machen wir. Dafür sind wir da. Ja, ich denke auch, das können wir ganz gut. So, je früher wir kommen, desto kleiner der Schaden, ja, und desto weniger Verletzungen haben wir. Macht es das Ganze beim Nachbarn, ja, und das hört dort oben nicht auf. Ja, so, dann müssen Sie das Gleiche machen, nur halt von außen. Also klingeln, klopfen, ja, wirklich auf Sie aufmerksam machen, dass der halt rauskommt. Ne? So. Stellen Sie fest, dass es an der Tür noch gleichzeitig nach Rauch riecht und ähnliches, ja. Gleiches Spiel. Wenn er auf Klopfen nicht reagiert, ja, die Situation klären können wir, ja. So, ist nicht Ihre Tür, ist dann die Tür vom Nachbarn. Und da sagen wir, rufen Sie die 112.
Das ist in vielen Fällen günstig, da mal in der Leitstelle anzurufen, das Problem zu schildern, egal was es im Grunde genommen ist. Die Leute sind eben da, um zu helfen. Und ihr habt schon gemerkt, es ist ein sehr umfangreiches Thema, vorbeugender Brandschutz. Und da hilft es auch, wenn, wie von Herrn Angler empfohlen, sich da mal in den Weiden des Netzes zu belesen, was man eben so alles machen kann, damit eben aus einem, naja, warm gewordenen Netzteil nicht am Ende die ganze Bude verschwindet. Herr Angler, vielen Dank für diese umfassenden Informationen.
Immer wieder gern.
So, liebe Leute, das war es jetzt mit dem Informationsmagazin A bis Z. Nachhörmöglichkeit, Internetpräsenz von Radio Frei, Menüpunkt Programm, Programmtabelle, Freitag 15 Uhr für das Original. Und an dieser Stelle könnt ihr euch die Sache auch dann runterladen und entsprechend zu Hause abspeichern. Am 21. Oktober 2025, 15 Uhr, könnt ihr das Musikmagazin Rock Metal hören. Ich stelle euch die Band Thanateros aus dem Bundesland Bayern vor. Nächste Sendung A bis Z am 31. Oktober 2025, 15 Uhr. Hier geht es um das Thema Erfurt und Christian Reicher. Zu Gast sind vermutlich die Chefin und die Ausstellungsleiterin vom Deutschen Gartenbaumuseum hier in der Stadt. Und dann habe ich auch im Vorfeld mal ein Gespräch mit unserem Dezernenten Herrn Bredemeier und der City-Managerin Frau Steputis aufgezeichnet zu den Vorstellungen der Studierenden der Bauhaus-Universität Erfurt zur, naja, Veränderung vom Anger zu den Möglichkeiten, zu den ganzen Problemen und. Naja, dann gibt es noch den Sport und allgemeine Informationen. Damit besten Dank an euch für das Zuhören. Aus, Punkt, Schluss. Tschüss, sagt Earthman from the Underground.
Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht. Fortsetzung folgt. Wir wissen heute schon, es gibt bald ein Wiederhören. Diese magische Verbindung lässt sich nicht so leicht zerstören. Vielen Dank für deine Zeit, wir waren sowas von bereit. Du hast geschrien, geweint, gelacht und hast mit uns so viel gedacht. Du nahmst vieles von den Lippen, trägst es heim im Korb aus Rippen. Wenn du aufbrichst, dann kommt raus, du warst hier schon fast zu Haus. Wir waren uns so sehr verfallen, singen wir ein letztes Mal. Ihr seid erschienen und vor allem gingen so phänomenal. Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir